get him on mine. What do you want me to tell him?
We're trying to make sure. Los Olivos, Kalifornien, am 18. November 2003. Mehrere SUV des Sheriff Departments rollen die Figueroa Mountain Road entlang und stoppen vor dem großen Tor der Neverland Ranch. Die Beamten steigen aus. Ein kurzer Funkruf, dann öffnet sich das große Tor langsam und knarzend wie von selbst. Der Konvoi setzt sich in Bewegung durch das Tor, hinein in die Stille der Ranch und in eine andere Welt, eine Fantasiewelt, hinein in einen riesigen Privatfreizeitpark. Links am Weg ein kleiner Bahnhofsturm, rechts Wiesen so perfekt geschnitten, als kämen sie aus einem Freizeitparkprospekt. Hinter den Bäumen ragt ein Karussell hervor, dahinter ein Kino, ein Spielplatz, ein Minizug, der durchs Gelände fährt. Alles wirkt wie gemacht für ein Kind, nur dass der Mann, der hier lebt, schon längst keins mehr ist und vielleicht nie eine echte Kindheit hatte. Der Mann, dem später manche vorwarfen, anderen ihre genommen zu haben.
Kritiker nennen Neverland den gefährlichsten Ort der Popgeschichte.
Ein Ort, an dem irgendwann niemand mehr kontrollieren konnte, wo die Grenze zwischen nah und zu nah lag. Die Ermittler halten jetzt, steigen aus, ziehen die Handschuhe an und gehen durch die schwere Eingangstür ins Haus.
Grundlage der Ermittlungen gegen Mr. Jackson sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 288a des kalifornischen Strafgesetzbuches. Darüber hinaus wurde ein Haftbefehl gegen Mr. Jackson wegen mehrerer Anklagepunkte des Kindesmissbrauchs erlassen. Die Höhe der Kaution wurde auf 3 Millionen US-Dollar festgesetzt.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Musik in einem Fall, der zu den komplexesten und umstrittensten der Musikgeschichte gehört. Im November 2003 durchsucht die Polizei Michael Jacksons Neverland Ranch. Monate später landet der Superstar vor Gericht, angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen und weiterer Anklagepunkte. 2005 wird er dann in allen Punkten freigesprochen. Geklärt ist dieser Fall damit nicht, denn dieser Fall ist größer als ein einziger Vorwurf, größer als ein Prozess und größer auch als die Frage nach Schuld oder Unschuld. Es geht um die Geschichte eines Mannes, der früh zum Star wurde, der nie wirklich Kind war und auch nie wirklich erwachsen wurde und der eine Welt schuf, in der Nähe, Vertrauen und Grenzen irgendwann nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Und es ist die Geschichte eines Systems aus Industrie, Medien, Fans und Abhängigkeiten, das ihn formte, ihn schützte und zugleich blind machte für das, was um ihn herum passierte. Wir erzählen, wie Michael Jackson zu dem wurde, was er war und warum er Kinder in seine Welt ließ, wie daraus die schwersten Vorwürfe seiner Karriere entstanden und warum es bis heute so schwer ist zu sagen, was damals wirklich passiert ist. Anfang der 1960er Jahre, Gary, Indiana, eine Arbeiterstadt. Autowerke, Stahlindustrie, graue Straßen, enge Backsteinreihenhäuser und mittendrin ein viel zu kleines Haus für eine viel zu große Familie. Die Jacksons. Vater Joseph, Mutter Catherine, 9 Kinder. Ein Haushalt, in dem es eigentlich nie still ist, denn hier dreht sich alles 24 Stunden am Tag um Musik.
Meine Mutter spülte Geschirr, wir trockneten ab und sangen dabei mehrstimmig mit ihr.
So erinnert sich Michaels Bruder Jermaine später in einer Doku. Das Talent ist da und Vater Joseph Jackson, ehemaliger Stahlwerker, selbst gescheiterter Musiker, gründet eine Band mit seinen Söhnen, mit Jackie, mit Tito, Jermaine, Marlon und mit dem Kleinsten, Michael. Der ist auch mit dabei und sie werden später als The Jackson 5 weltberühmt. Doch zunächst sind sie ein lokales Phänomen, spielen bei Talentwettbewerben, in Schulturnhallen, in Bars, Gemeindeseelen. Und schon damals ist klar, der Kleinste ist der Größte, Michael. Der singt anders, bewegt sich anders als die älteren Geschwister. Er ist damals gerade 8, 9 Jahre alt, aber schon damals überstrahlt er alle.
Ich hörte die Band im Radio und hielt sie für Erwachsene. Ich wusste nicht, dass Michael ein Kind war. Er klang wie ein Mann im Falsett.
Das war der Journalist Stephen Ivory in einer Doku über die Jackson 5. Und er erzählt, wie überrascht er war, als er die Gruppe erstmals im Fernsehen gesehen hat. Doch Talent ist im Hause Jackson kein Geschenk, sondern eine Aufgabe, eine Pflicht, eine Verpflichtung. Vater Joe drillt die Gruppe wie eine Militärformation. Sie proben im Wohnzimmer, stundenlang, immer dieselben Abläufe, bis alles sitzt, begleitet von harten Blicken, von scharfer Stimme, no mistakes, keine Fehler, nie. Tja, und wenn doch, dann setzte es was. Die Brüder erzählen später, dass Joseph sie schlug, mit der Hand, mit dem Gürtel, wenn die Choreografie nicht saß.
Er übte mit uns, den Gürtel in der Hand. Wer einen Schritt verpasste, wurde bestraft.
Das war Michael selbst, er ergänzt.
Wenn wir einen Fehler machten, ging er auf uns los. Wir probten, nicht nur, wir waren nervös. Er saß mit dem Gürtel in der Hand. Und machtest du etwas falsch, gab es Dresche. Ich habe sie oft gekriegt.
Wenn er sich vertanzte, es wagte beim Üben zu lachen oder einfach nur kurz unkonzentriert war. Und nicht nur mit einem Gürtel. Joe züchtigte seine Jungs auch anders.
Mit Kabeln oder was gerade da war. Und er schleuderte dich so hart er konnte gegen die Wand.
Bei Oprah erzählt Michael Jahre später, dass er Angst hatte, regelrecht Panik vor seinem Vater. Dass sich sein Magen verkrampfte, sobald Joe die Einfahrt hochkam. Und dass er als Kind sogar vor ihm weglief.
He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him.
Er rastete aus. Ich erinnere mich an die Schreie meiner Mutter. Joe, du bringst ihn um, hör auf. Oft war ich schnell genug, um zu entkommen, aber wenn er mich erwischte, war es schlimm, sehr schlimm.
It was really bad.
Während andere Kinder spielen, Comics lesen, auf der Straße toben, sich durch den Tag trödeln und träumen, lebt Michael nach einem festen Plan. Proben, Schule, Proben, Schlafen, Proben, Tour. Kaum Freundschaften, kaum Alltag. Die Jackson 5 stehen beim großen Label Motown unter Vertrag. Da ist Michael 11. Mit 12 haben sie 4 Nummer 1 Hits. Mit 13 reist Michael durchs ganze Land. In Tourbussen, er verbringt seine Tage in Hotels, in Garderoben und natürlich auf Bühnen, in Clubs, in Hallen und TV-Studios. Applaus wird zur Konstante, Kindheit zum Nebenprodukt und Perfektion zu seiner Überlebensstrategie. Später wird er vor Gericht zu Protokoll geben.
Ich habe nie eine Kindheit gehabt. Keine.
Er erzählt, wie er nach Auftritten aus dem Hotelfenster sah. Auf Kinder, die ausgelassen auf der Straße spielten und sich selbst fragte, warum er das nicht darf. Der frühe Erfolg und der Drill, die Angst, die ständige Kontrolle hinterlassen Spuren. Viele Erfahrungen, die Kinder normalerweise machen, Freundschaften, freies Spielen, sich ausprobieren, das findet bei ihm kaum statt. Psychologen würden sagen, dass ein Mensch, der so früh funktionieren muss, seine emotionale Entwicklung nicht in allen Bereichen altersgerecht durchläuft. Und bei Michael bedeutet das eine Kindheit, die weitgehend fehlt und eine emotionale Entwicklung, die in einigen Bereichen auf der Strecke bleibt. So wird aus dem Jungen aus Gary, Indiana, zwar der größte Popstar der Welt, aber gleichzeitig ein Erwachsener, der nie wirklich gelernt hat, was es heißt, erwachsen zu sein. Und der permanent das Bedürfnis verspürt, etwas nachzuholen, das er nie hatte. Ende der 1970er, Anfang der 80er, Michael Jackson ist da längst kein Wunderkind mehr, er ist ein Weltstar. Mit 20 veröffentlicht er Off the Wall, mit 24 Thriller, ein Album, das alles sprengt. Charts, Verkaufsrekorde, Genregrenzen. Michael wird damit zur größten Pop-Ikone seiner Zeit, zur globalen Figur und zum Maßstab.
Die Menschen strömen in die Geschäfte, um Thriller zu kaufen. Es ist das meistverkaufte Album der Musikgeschichte. 25 Millionen Exemplare bis jetzt. 7 Hitsingles aus einem Album, bis dahin unerreicht.
So heißt es hier 1984 in einem Eyewitness News Report. Doch der Erfolg, der verändert ihn. Mit jedem neuen Album, jeder neuen Tour zieht sich Michael Jackson weiter zurück. Nicht nur raus aus dem Rampenlicht, sondern auch aus sozialen Räumen, in denen andere Menschen seines Alters eigentlich normalerweise unterwegs sind. Aus einem Alltag, den andere selbstverständlich erleben, er aber nie hatte. Er arbeitet obsessiv, analysiert Tanzschritte, Frame für Frame vor dem Videorekorder, probt stundenlang bis zur Perfektion. Er schreibt, er produziert und das alles in einem Tempo, das kaum jemand aushält. Und gleichzeitig sucht er Nähe. Aber er sucht sie dort, wo sie unkompliziert ist, bei Tieren. Allen voran bei Bubbles, seinem Schimpansen. Bubbles reist mit ihm, begleitet ihn bei Proben, er sitzt Backstage, erscheint in Reportagen und Fotoserien, manchmal im Partnerlook, weil Michael ihn wie einen Gefährten behandelt. Und dann ist da noch Muzzle, eine Boa Constrictor. Ein Tier, das er in Interviews erwähnt, als beruhigend, als vertraut, als jemand, der immer für ihn da ist.
Ich hatte immer Boas. Schlangen faszinieren mich. Boas sind toll.
Für Außenstehende wirkt das exzentrisch. Sogar für einen Superstar wie Lionel Richie. Der erinnert sich an eine Begegnung mit der Schlange, als Michael und er eigentlich We Are The World schreiben wollten.
And out of the corner of my eye, I see some records falling over. Now, we're both lying on the floor. The tape recorder running it back and forth. And I look over.
Aus dem Augenwinkel sah ich Schallplatten umfallen. Wir lagen auf dem Boden, das Tonband lief und dann sah ich neben mir die größte Schlange, die ich je gesehen habe. Ich schrie panisch.
I was screaming so loud and he was trying to tell me, there he is, Lionel. He likes you. I found him. I didn't know where he was.
Er versuchte mich zu beruhigen. Keine Angst, Lionel, er mag dich. Später sagte er mir, die Schlange sei ihm im Zimmer entkommen. Er wusste, dass sie da war. Deshalb war die Tür geschlossen.
He knew he was in there somewhere. That's why he kept the door closed. And because he heard us singing, he wanted to come out and meet me.
Für Michael ist es normal. Tiere urteilen nicht. Sie verlangen nichts. Beim Menschen und in seiner Vergangenheit bei seinem Vater sah das oft anders aus. Michael spricht in Interviews oft über Einsamkeit. Darüber, dass Ruhm ihn nicht näher an Menschen bringt, sondern eher weiter von ihnen weg. Wenn ich auf die Bühne gehe, sehe ich Tausende, sagte er einmal, aber wenn ich heruntergehe, sehe ich niemanden mehr. Die Distanz zur Außenwelt wächst und Michael gestaltet sich seine eigene Realität, eine, in der er sich sicher fühlt und die er kontrollieren kann. Michael Jackson ist in manchen Bereichen ein erwachsener Profi und in anderen Bereichen ein Mensch, dem Erfahrungen fehlen, die andere als Kind selbstverständlich gemacht haben. Und die holt er jetzt im reiferen Alter nach. Er sammelt Peter Pan-Figuren, liest Kinderbücher und spricht darüber, dass er eigentlich nie erwachsen werden möchte. Und zieht sich zurück in eine Welt, die nur er versteht und die später zum Zentrum der schwersten Vorwürfe seines Lebens wird. Nach Neverland. Mitte der 1980er Jahre beginnt Michael Jackson, ein Anwesen zu bauen, das später zu einem der berühmtesten Orte der Popgeschichte wird und zu einem der umstrittensten. Neverland. 1700 Hektar Land, Wiesen, Gärten, ein See, ein kleines Dorf aus Gebäuden und Attraktionen und mittendrin das Haupthaus. Auf dem Gelände steht ein Bahnhofsturm im viktorianischen Stil. Daneben ein Karussell, ein Kino, ein Piratenschiff, ein Spielplatz und eine kleine Eisenbahn, die Besucher durchs Gelände fährt. Ein privater Freizeitpark, gebaut von einem Mann, der öffentlich sagt, dass er das alles erschaffen hat, weil er eine Kindheit nachholen wollte, die er nie hatte.
Ich finde, so kann man in die Kindheit zurückkehren. Erwachsene, die einen in den Pool werfen, mit Wasserballons oder Super Soakern spielen. Ich liebe all das.
Aber Neverland ist nicht nur ein Ort für Michael Jackson, sondern auch für Kinder. Er lädt sie ein. Kranke Kinder aus Kliniken, Kinder von Mitarbeitern, Kinder von Bekannten, Promi-Kinder. Fotos zeigen sie bei Shows, beim Karussellfahren, im Kino, in der Eisenbahn. Viele von ihnen sagen später, das sei alles ein Paradies gewesen. Unbeschwert, großzügig, ein Ort, an dem sie Dinge erleben konnten, die sonst niemand erlebt. Und Michael Jackson ist immer mit dabei, mittendrin. Er verteilt Eis, spielt Videospiele, fährt mit Achterbahn, zeigt ihnen Tiere, bringt sie zum Lachen. Für viele wirkt das warmherzig. Für manche zumindest mal ungewöhnlich, für andere nur noch befremdlich. Denn auffällig ist, er verbringt seine Zeit außerhalb des Musikbusiness vergleichsweise selten mit Erwachsenen, also Menschen in seinem Alter, sondern fast ausschließlich mit Kindern. Michael erklärt diese Nähe in Interviews als etwas Natürliches, als etwas, das mit Vertrauen zu tun hat. Er gibt später zu Protokoll:
Kinder sind ehrlich, sie spielen keine Spiele.
Er reist mit ihnen, lädt sie zu Touren ein, zu Konzerten, in seine Hotels und natürlich immer wieder nach Neverland. Manchmal übernachten sie auf dem Gelände, also im Gästehaus, aber auch im Haupthaus und manchmal, wie er selbst später auch zugibt, Zitat, in meinem Zimmer. Michael erklärt das in Interviews als Ausdruck von Vertrauen, als etwas Liebevolles. Aber je mehr Kinder um ihn herum sind und je mehr diese Nähe öffentlich gezeigt wird, desto größer wird natürlich auch der Raum für Fragen. Natürlich hat Michael diese besondere Kindheitsgeschichte, aber die ist für Außenstehende schwierig zu verstehen. Und wie sie sich auf Michael, sein Verhalten und seine Psyche wirklich auswirkt, das ist überhaupt nicht klar. Was aber klar ist, Michael Jackson ist einer der berühmtesten Männer der Welt, ein Erwachsener mit Macht, Einfluss und Ressourcen. Und dessen Nähe zu Kindern ist zunächst ungewöhnlich, in der Häufung dann aber auch auffällig und für viele irgendwann sogar verdächtig, wie für Adrienne McManus, die 4 Jahre lang als Putzfrau in Neverland arbeitet und später bei 60 Minutes das hier erzählt.
I noticed that there were a lot of little boys. That's all that would hang around there. You wouldn't see like little girls. And I knew the little boys were there.
Da hingen lauter kleine Jungs mit ihm rum, nie Mädchen. Wenn die Jungen ankamen, packten sie ihre Sachen, ihre Koffer in sein Zimmer. Als er dann mit ihnen badete, sie bei ihm schliefen, kam mir das merkwürdig vor.
Und genau hier beginnt der Teil dieser Geschichte, der aus dem Rückzugsort Neverland einen Ort der Ermittlung macht. Neverland wird zum Schauplatz und führt die Geschichte direkt in den ersten großen Verdachtsfall, Jordan Chandler. Sommer 1993. Michael Jacksons Karriere hat ihren Gipfel erreicht. Weltweit gefeiert, global vermarktet, unantastbar. Doch dann werden die ersten schweren Vorwürfe gegen ihn öffentlich, erhoben von Ewan Chandler, dem Vater von Jordan Chandler. Jordan ist 12 Jahre alt, als seine Familie Michael Jackson kennenlernt. Der Kontakt entsteht über Jordans Stiefvater, David Schwartz. Der ist Autoverleiher in Los Angeles und bei dem mietet Michael regelmäßig Autos. Aus dieser zunächst rein geschäftlichen Beziehung wird schnell persönlicher Kontakt. Schwartz stellt Jackson seiner Familie vor und Michael verbringt Zeit in ihrem Haus, ist dort sogar zu Abend. Trotz seiner Zurückhaltung gegenüber fremden Erwachsenen sucht Jackson immer wieder Nähe zu bestimmten Familien, zu Menschen, bei denen er sich wohlfühlt, die ihn nicht wie eine Ikone behandeln, sondern wie einen normalen Gast. Und so lernt er dann eben auch Jordan näher kennen, einen Jungen, den er als kreativ und offen beschreibt. Er lädt die Familie, Jordan und seine Geschwister, ein zu gemeinsamen Ausflügen, auch nach Übersee. Aufnahmen von den World Music Awards 1993 in Monaco zeigen ihn mit Jordans Schwester Lily auf dem Schoß. Aus einer zufälligen Bekanntschaft wird schnell eine ziemlich enge Beziehung, eine Freundschaft, die immer mehr Raum einnimmt. Und natürlich besuchen sie ihn auch in Neverland. Er zeigt ihnen das Gelände, Fotos und Videos aus dieser Zeit. Sie wirken vertraut, ja fast familienähnlich. Michael Jackson verbringt immer mehr Zeit mit ihnen und besonders viel Zeit mit Jordan. Ein Erwachsener, der sich intensiv einem 12-jährigen Jungen widmet. Fans interpretieren es als Freundschaft. Kritiker empfinden es erstmals als nur, wie schon gesagt, ungewöhnlich, bis sich dann im Juli 1993 die Situation abrupt ändert. Jordan Chandlers Vater, Ewan Chandler, ein Zahnarzt und Drehbuchautor, äußert gegenüber einem Psychotherapeuten einen Verdacht. Den Verdacht, dass Michael Jackson seinem Sohn vielleicht zu nahe gekommen sei, also körperlich, intim. Der Therapeut meldet den Verdacht den Behörden und setzt damit ein Ermittlungsverfahren in Gang, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Die Vorwürfe kommen zu diesem Zeitpunkt von 2 Personen, von Jordan Chandler und von seinem Vater Ewan. Der sagt, sein Sohn habe ihm detailliert beschrieben, wie Michael Jackson ihm zu nahe gekommen sei, wie er mit ihm allein übernachtet habe und wie die Nähe dann immer weiterging, wie er ihn berührt und geküsst habe.
Es gab nie den Vorwurf von Analverkehr. Jordan gab jedoch an, dass es zu gegenseitiger Masturbation und Oralverkehr von Seiten Jacksons gekommen sei.
Jordans Mutter June bestätigt später Jordans Darstellung, erhebt aber keine eigenen Anschuldigungen. Der Stiefvater und die Geschwister dagegen schließen sich dem Missbrauchsvorwurf nicht an. Und Michael Jackson selbst, der weist die Vorwürfe scharf zurück.
There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part.
In letzter Zeit wurden viele widerwärtige Behauptungen über angebliches Fehlverhalten meinerseits verbreitet. Diese Aussagen sind völlig falsch. Behandelt mich nicht wie einen Verbrecher, ich bin unschuldig.
Don't treat me like a criminal, 'cause I am innocent.
Er sagt, er liebe Kinder, er würde sie niemals verletzen. Er sagt, dass er ihnen Nähe gebe, weil er selbst nie welche hatte. Was folgt, ist ein juristischer und medialer Ausnahmezustand. Die Polizei durchsucht Neverland und auch Jacksons Häuser in Encino, befragt Mitarbeiter, Bodyguards, Bekannte, versucht Aussagen abzugleichen. Ein zentraler Punkt in den Ermittlungen, Jordan Chandlers Beschreibung von Jacksons Körper, von Merkmalen, die nur jemand kennen könne, der ihn nackt gesehen habe. Und deshalb muss Michael Jackson einer fotografischen Untersuchung zustimmen.
Der Durchsuchungsbefehl erlaubte es den Ermittlern, meinen Körper zu betrachten und zu fotografieren, einschließlich meiner Genitalien, des Gesäßes und weiterer Körperstellen.
Er bezeichnet diese Erfahrung später als
die schlimmste Demütigung meines Lebens.
Doch was genau bei dieser Untersuchung letztlich rauskommt, bleibt unter Verschluss. Die Ermittler sagen nicht, ob die Beschreibung eindeutig passte oder nicht. Die Verteidigung sagt, sie passte nicht. Die Gegenseite sagt, sie passte sehr wohl. Es entsteht ein Vakuum. Ein Fall, der weder öffentlich bewiesen noch widerlegt ist. Ein Raum voller widersprüchlicher Aussagen. Und im Dezember 1993 wird klar, der Strafrechtsweg droht zu scheitern. Trotz des Prozesses. Jackson beginnt eine Tour in Asien. Doch der Druck, der Vorwürfe, die mediale Belastung und die laufende Tour selbst machen ihm zu schaffen. Jackson bricht gesundheitlich zusammen und wird zeitweise in eine Klinik eingewiesen. Im Januar 1994 kommt es derweil zu einer Entscheidung. Die Familie Chandler und Michael Jackson einigen sich außergerichtlich. Jackson zahlt der Familie 23 Millionen Dollar. Kein Schuldeingeständnis, aber eben auch kein Freispruch. Die Staatsanwaltschaft stellt das Strafverfahren ein, mangels belastbarer Aussagen, wie sie später sagen. Für Fans ist das ein Beweis seiner Unschuld, für Kritiker nur ein Indiz, dass er sich freigekauft hat. Für Juristen ist es das, was es ist, ein Vergleich, der die Fragen nicht beantwortet, sondern nur das Verfahren beendet. Und für Michael Jackson beginnt nach diesem Tag eine neue Phase seines Lebens, eine Phase, in der sein Image nie wieder ungebrochen sein wird und in der Neverland unter Beobachtung bleibt. Die Geschichte geht weiter und sie wird dunkler in den nächsten Jahren. Zwar ohne offizielle weitere Strafanzeigen, aber mit immer wieder Anschuldigungen im Hintergrund, die jedoch nicht zu Ermittlungen oder Anklagen führen, bis es doch wieder einen konkreten Vorwurf gibt. Wieder geht es um einen Jungen, um Gavin Arvizo. Er war einer der besten Fußballer seiner Zeit. Europameister, Weltstar und trotzdem nie bequem. Ruud Gullit ließ sich nicht festlegen. Nicht auf eine Position, nicht auf eine Rolle. Er brauchte Freiheit, um Verantwortung zu übernehmen. Auf dem Platz und darüber hinaus. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von einem Superstar, der Haltung zeigte, als andere schwiegen. Ruud Gullit, unbequem und genau deshalb so groß. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mittlerweile sind fast 10 Jahre nach dem Chandler-Fall vergangen, als wieder Vorwürfe an die Öffentlichkeit dringen. Es geht um Gavin Arvizo. Der Junge ist krebskrank, als er Michael kennenlernt. Jackson lädt ihn und seine Familie nach Neverland ein, unterstützt sie finanziell, bezahlt zum Beispiel medizinische Kosten. Er schickt Geschenke. Die Arvizos beschreiben diese Zeit zunächst als Wunder, als Rettung, als etwas, das ihnen sonst niemand hätte bieten können. Die Familie verbringt Wochen auf der Ranch und wieder entsteht eine Nähe, die für manche warmherzig wirkt und für andere von Beginn an beunruhigend. Gavin und sein Bruder schlafen erst im Gästehaus, dann im Haupthaus und dann, laut späteren Aussagen, wohl auch in Michael Jacksons Schlafzimmer. Und das wird sogar in einer TV-Dokumentation gezeigt. Der britische Journalist Martin Bashir begleitet Michael Jackson monatelang, filmt ihn auf Neverland und auch mit Gavin und er stellt ihm die Frage, die später um die Welt gehen wird.
When people hear that children from other families have come and they've stayed in your house, they've stayed in your bed.
Wenn Menschen hören, dass Kinder in deinem Bett übernachten, fragen sie, ist das angemessen für einen erwachsenen Mann? Was sagst du dazu?
Is that really appropriate for a man, a grown man, to be doing that? How do you respond to that?
I feel sorry for them because they're judging someone who's worse.
Ich habe Mitleid mit ihnen. Sie verurteilen jemanden, der helfen will. Für mich ist das Liebe, sein Bett zu teilen.
Isoliert betrachtet wirkt die Aussage fast wie ein Geständnis. Und die Medien stürzen sich natürlich drauf. Die Bashir-Doku ist der Auslöser, aber ohne diese öffentliche Aufregung hätte es in dieser Form womöglich keine neue Untersuchung gegeben. Michael steht danach wieder im Zentrum eines Verdachts, der nie verschwunden war. Wieder geht's um zu viel Nähe und diesmal reagiert die Polizei sofort. Am 18. November 2003 wird Neverland zum Schauplatz einer Razzia. Dutzende Beamte durchsuchen das Anwesen, nehmen Computer, Fotos, Videos, Tagebücher mit, um nachzuweisen, dass Jackson Gavin Arvizo tatsächlich sexuell missbraucht hat. Und wegen weiterer Vorwürfe. Er soll ihn zusätzlich mit Alkohol betrunken gemacht haben, um seine Hemmungen zu senken. Das alles übrigens äußert Arvizo selbst auch in einem Polizeiverhör.
Er sagte, er würde mir zeigen, wie man masturbiert. Ich sagte nein. Er meinte, er könnte es für mich tun, steckte seine Hand in meine Hose und fing an.
Michael Jackson bestreitet erneut alles. Er nennt die Anschuldigung absurd und grausam. Er sagt, die Familie wolle Geld. Er sagt, die Vorwürfe entstanden erst nach der Bashir-Doku, als die Avisos merkten, wie viel Aufmerksamkeit damit verbunden ist. Die Familiengeschichte der Avisos ist übrigens komplex, gespickt mit finanziellen Problemen, Rechtsstreitigkeiten und Abhängigkeiten, die später im Prozess auch eine Rolle spielen werden. Im Januar 2004 erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage. 7 Punkte wegen Kindesmissbrauchs, 2 wegen der Abgabe von Alkohol an einen Minderjährigen. So beginnt der Prozess im Januar 2005 und er wird zu einem Medienereignis. Und Michaels Anwalt Thomas Mesereau erklärt vor der Weltpresse:
In diesem Fall geht es nur um eines: um Würde, Integrität, Anstand, Ehre, Mitmenschlichkeit, Unschuld und die vollständige Rehabilitierung eines wunderbaren Menschen namens Michael Jackson.
Die Anklage präsentiert Gavin Aviso, seinen Bruder, und Aussagen von Familienmitgliedern und ehemaligen Jackson-Mitarbeitern, die behaupten, Michael habe die Jungs betrunken gemacht mit, wie er es angeblich genannt habe, Jesus Juice. Und dann soll er sie im Schlafzimmer unsittlich berührt haben. Die Verteidigung dagegen zeichnet ein völlig anderes Bild, erklärt, die Avisos hätten immer wieder versucht, aus Kontakten zu Prominenten Geld zu schlagen. Und tatsächlich, die Familie Aviso war bereits vorher mehrfach in rechtliche Auseinandersetzung verwickelt, wegen Betrugsvorwürfen, wegen Streitigkeiten um Geld. Ja, und jetzt im Fall Jackson präsentiert die Verteidigung Zeugen, die aussagen, dass sie gehört hätten, wie Gavin und sein Bruder prahlerisch erzählten, sie würden Jackson ausnehmen. Und es gibt prominente Zeugen, die Jackson unterstützen. Schauspieler Macaulay Culkin kennen wir aus Kevin allein zu Hause, in vorderster Front, der Kinderstar. Und einige andere sagten aus, sie hätten als Kinder bei Michael Jackson geschlafen und dabei sei nie etwas passiert. Aussage gegen Aussage. Der Prozess wird zu einer Frage der Glaubwürdigkeit. Motiv steht gegen Motiv, denn es gibt keinerlei wirklich hieb- und stichfeste Beweise. Und so entscheiden die 12 Geschworenen am Ende in allen 9 Anklagepunkten.
Die Jury hält den Angeklagten für nicht schuldig.
Michael Jackson ist nicht schuldig und sein Anwalt erklärt beim Verlassen des Gerichts,
der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.
Michael Jackson ist frei, aber alles andere als unbeschädigt, denn auch ein Freispruch beantwortet ja nicht die Frage, was wirklich passiert ist. Und so bleibt es dabei. Für die einen ist es ein endgültiger Beweis seiner Unschuld, für die anderen eine Niederlage der Justiz. Und für viele bleibt es ein Fall, der im juristischen Sinn geklärt ist, aber im moralischen und gesellschaftlichen Sinn weiter offen ist. Und für Michael Jackson beginnt nach diesem Urteil eine Zeit, in der er nie wieder der Mann ist, der er vorher war. Neverland verliert seine Unschuld, Michael Jackson seinen Schutz und die Öffentlichkeit ihre Gewissheit. Wenn man diese beiden großen Fälle nebeneinander legt, Chandler 1993 und Aviso 2003, dann entsteht ein Bild nicht nur von Schuld oder Unschuld, sondern vor allem auch von einem System, das Nähe ohne klare Grenzen möglich machte und Kontrolle unmöglich. Michael Jackson lebte über Jahrzehnte in einer Konstruktion, die ihn gleichzeitig schützte und völlig ungeschützt ließ. Er war isoliert, abgeschottet, umgeben von Menschen, die seinen Alltag organisierten, aber keine Grenzen setzten, die ihm alles ermöglichten, aber wenig bis nichts hinterfragten. Eine Entourage an Ja-Sagern, wenn man so will, die von ihm abhängig waren. Finanziell, beruflich, emotional und deshalb eben auch kaum Widerspruch äußerten. Michael war ein erwachsener Mann mit der Macht eines Weltstars, aber in vielen Situationen handelte er nach emotionalen Bedürfnissen und Mustern, die eher an ein Kind erinnerten. In dieser schwierigen Kombination verschwammen die Grenzen zwischen erlaubter und problematischer Nähe. Für die Familien, die ihn umgaben, war Jackson ein Versprechen. Aufmerksamkeit, Sicherheit, Geld, das alles gab er ihnen und Zugang zu einer Welt, die sie einfach meist nicht kannten. Und auch das machte eine kritische Distanz schwer. Sie konnten nicht einordnen, ob sein Verhalten in dieser Welt, der Welt eines globalen Superstars, völlig normal war oder nicht. Oder eben vielleicht auch das genaue Gegenteil. Und daran änderte auch der Freispruch 2005 nichts. Das System, das dahinter steckte, das lief weiter. Mit derselben Mechanik, mit denselben blinden Flecken. Jackson isoliert sich immer weiter und wird immer abhängiger von Medikamenten und immer weniger fähig, sich selbst zu schützen. Und sein Umfeld, also Manager, Ärzte, Mitarbeiter, bleiben ja Teil eines Systems, das funktionieren muss, um Verträge einzuhalten, das Business am Laufen zu halten, Milliarden zu scheffeln. Bis zu seinem Tod 2009, der letztlich eine Konsequenz dieses Systems war, in dem niemand Verantwortung übernehmen will, weder für seine Grenzen noch für seine Gesundheit. Und um bei unserem Fall zu bleiben, nicht für die Kinder, die so nah an ihn herankamen. Und mit ihm starb auch die letzte Möglichkeit, jemals überhaupt eine klare Wahrheit zu finden, ob er ihnen wirklich zu nahe kam. Was bleibt, sind unterschiedliche und sich widersprechende Narrative, Erzählungen, Interpretationen beider Seiten, derer, die von seiner Unschuld und derer, die von seiner Schuld überzeugt sind. Und natürlich bleibt die Frage, die sich durch alles zieht, wie konnte ein System entstehen, das einen Mann so unberührbar machte und gleichzeitig so verletzbar? Und warum konnte darin niemand erkennen, dass Nähe in diesem Umfeld auch immer ein Risiko war? Michael Jackson ist tot, aber die Geschichte endet hier nicht. Sie beginnt sogar noch einmal neu, in einer Form, die härter, polarisierter und endgültiger ist als alles davor. 2019 erscheint die Dokumentation Leaving Neverland. Hier erzählen zwei Männer ihre Geschichte, Wade Robson und James Safechuck.
Ich will die Wahrheit genauso laut aussprechen, wie ich die Lüge so lange aussprechen musste.
Das ist Wade Robson in der Doku. Er und James waren als Kinder eng mit Michael Jackson befreundet. Beide hatten jahrelang beteuert, dass nie etwas passiert sei. Beide verteidigten Michael Jackson, teilweise sogar unter Eid. Doch in Leaving Neverland erzählen sie eine andere Version. Safechuck zeigt sogar einen Ring, den ihm Michael angeblich gab und behauptet,
er belohnte mich mit Schmuck für sexuelle Gefälligkeiten.
Die beiden beschreiben, wie Jackson sie emotional gebunden haben soll, wie Nähe entstanden sei und wie daraus, so ihre Aussage, Missbrauch geworden sei. Hier auch bei CBS.
He's just quickly, you know, very likable and engaging and gives you focused attention and, you know, he's disarming. He's a charming.
Er war sympathisch und zugewandt, schenkte einem volle Aufmerksamkeit, entwaffnend, charmant. Man fühlte sich sofort wohl bei ihm. So entstand Nähe und Freundschaft. Dann sagte er Dinge wie, du bist talentiert, du bist etwas Besonderes. Schon in den ersten Nächten brachte er mir den Moonwalk bei. Dinge, die vorher surreal wirkten, wie von einem anderen Planeten, wurden plötzlich Teil meines Lebens. Und Michael Jackson war mein bester Freund, so wie er es sagte.
Und dann kam die Einladung nach Neverland, die Einladung in seinem Schlafzimmer zu übernachten, mehrfach und dann irgendwann auch die Annäherung.
You know, Michael just sort of starting to touch my legs and touch my crotch.
Michael begann, meine Beine zu berühren, dann auch meinen Schritt über der Kleidung. Mit der Zeit ging das weiter. Er nahm meine Hand und forderte mich auf, dasselbe bei ihm zu tun, ebenfalls über der Kleidung.
Okay, die beiden werden in dem CBS-Interview noch detaillierter, das erspare ich euch und mir an dieser Stelle mal. Das alles wird auch in der Doku Leaving Neverland geschildert und deswegen löste sie auch einen weltweiten Aufschrei aus. Und genauso auch heftigen Widerspruch, denn Leaving Neverland ist nicht nur die Geschichte zweier Männer, sondern der Beginn eines neuen Kampfes um Wahrheit. In einem Fall, in dem der zentrale Zeuge eben nicht mehr lebt. Die eine Seite sieht in Leaving Neverland eine Bestätigung dafür, dass Jackson wirklich ein Pädophiler war und er zu Unrecht freigesprochen wurde. Die andere Seite kritisiert die Doku als einseitig, als handwerklich schlechten Film, der schwere Vorwürfe erhebt, ohne Gegenstimmen zu prüfen. Sie verweist auf widersprüchliche Zeitabläufe, auf nachträgliche Änderungen in Aussagen, auf Gerichtsdokumente und Gutachten, die Teile der Erzählung in Frage stellen würden. Im Fall Safechuck zeigt sie zum Beispiel später, dass ein Gebäude, das beim angeblichen Missbrauch eine Rolle gespielt habe, erst Jahre später gebaut wurde und nicht zum fraglichen Zeitpunkt. Für Jacksons Verteidiger ist das ein Beweis, dass die Vorwürfe konstruiert sind. Seine Kritiker argumentieren dagegen, solche Unschärfen seien typisch für traumatische Erinnerungen. Fragmentiert, unscharf, nicht nach Kalender rekonstruierbar. Und auch ein langjähriger Freund von Jackson, der Rabbi Shmuley Buttigieg, der ihn immer wieder verteidigt hatte, rückte nach diesen Erkenntnissen aus der Doku posthum von ihm ab.
I don't believe these men are lying.
Ich glaube nicht, dass diese Männer lügen. Auch Scham und Schuld ihrer Eltern sind nicht gespielt.
Michael Jackson kann nicht mehr antworten, kann nicht mehr widersprechen, nichts klarstellen, nichts bestätigen, nichts dementieren. Und die Mechanismen, die schon zu Lebzeiten eine eindeutige Wahrheit verhindert haben, wirken auch nach seinem Tod weiter, nur noch vielleicht in verstärkter Form. Wie schon gesagt, Aussage gegen Aussage, Interpretation gegen Interpretation, Narrativ gegen Narrativ. Jacko-Fans sehen in der Doku einen Angriff, Menschen, die die Vorwürfe glaubhaft finden, eine Bestätigung. Und genau das zeigt, wie unauflösbar dieser Fall geworden ist. Denn zwischen diesen Deutungen liegt die Leerstelle. Ein Raum ohne eindeutige Beweise, ohne belastbare Dokumente, ohne die Möglichkeit, noch einmal nachzufragen. Ein Raum, den Jackson selbst hinterlassen hat und den das System um ihn herum geprägt hat. Denn ein Mann, der jahrzehntelang isoliert war, der kein Korrektiv hatte, der sich mit Loyalitäten umgab und der von einer Industrie geschützt wurde, die an ihm verdiente, hinterlässt eben keine klare Wahrheit, sondern konkurrierende Geschichten. Leaving Neverland ist nicht die Wahrheit und nicht das Gegenteil davon. Es ist ein weiterer Blick auf ein Leben, das von Anfang an zwischen Nähe und Distanz, zwischen Macht und Verletzlichkeit, zwischen Kindheit und Erwachsensein zersplittert war. Und damit führt uns Leaving Neverland direkt zur letzten Frage dieser Folge. Wenn Wahrheit nicht mehr überprüfbar ist, wer trägt dafür die Verantwortung? Am Ende dieser Geschichte geht es nicht nur um zwei Fälle, nicht nur um zwei Jungen und nicht nur um Michael Jackson, sondern um ein System, ein Geflecht aus Kräften, das über Jahrzehnte bestimmte, wie Jackson lebte und wie er wahrgenommen wurde und wie über ihn geurteilt wurde. Ein Teil dieses Systems war die Musikindustrie. Plattenfirmen, Manager, Anwälte, Tourproduzenten, Werbepartner. Für sie war Michael Jackson kein gewöhnlicher Künstler, sondern ein globales Wirtschaftsgut. Ein Produkt, das vor Ausfällen und Skandalen geschützt werden musste. Vorwürfe waren ein Risiko für Verträge, für Märkte, für Milliarden. Ein zweiter Teil war sein Umfeld. Bodyguards, Assistenten, Ranch-Mitarbeiter, Chauffeure, Freunde, Familien, die er unterstützte. Viele von ihm finanziell abhängig, viele emotional gebunden. Ein Alltag ohne Widerspruch, ohne Kontrolle, weil Loyalität zur Voraussetzung wurde und nicht zur Folge. Dann die Öffentlichkeit. Fans, Medien, Kritiker, eine Popkultur, die ihn zum Mythos machte. Doch während die Industrie Vorwürfe klein halten wollte, brauchten Medien Skandale, um Geschichten zu erzählen. Und hier entstand ein Systemkonflikt. Die einen wollten vertuschen, die anderen wollten veröffentlichen. Und Michael Jackson stand dazwischen, war das Objekt beider Interessen. Und dann agierte er natürlich selbst auch noch. Ein Mann mit einer verlorenen Kindheit, einer tiefen Sehnsucht nach Nähe, emotionalen Mustern, die nicht immer erwachsen waren und ohne Menschen, die ihm Grenzen setzten. All diese Kräfte, Industrie, Umfeld, Öffentlichkeit und Jackson selbst bildeten ein Geflecht, in dem professionelle, unabhängige Kontrolle kaum möglich war. Nicht über seinen Alltag, nicht über seine Entscheidung und vor allem nicht über den Umgang mit Kindern, die ihm nahe kamen. Jackson wurde geschützt, aber die Kinder nicht. Und auch nicht die Wahrheit, weil dieses System eindeutige Aufklärung erschwerte. In einem Netz aus Loyalitäten, Abhängigkeiten, Nähe, Macht und Geld konnte niemand mehr sicher sagen, was wirklich passiert ist. Nicht damals, nicht im Prozess, nicht im Freispruch und erst recht heute nicht mehr. All das erklärt, wie diese Strukturen entstehen konnten, aber nichts davon entschuldigt irgendein mögliches Fehlverhalten. Wenn die Vorwürfe stimmen sollten, wäre kein System und keine Biografie eine Rechtfertigung. Und wenn sie nicht stimmen, erklärt es zumindest, warum solche Verdachtsmomente überhaupt entstehen konnten. Am Ende bleiben im Fall Michael Jackson keine klaren Antworten, sondern konkurrierende Geschichten, denn dieses System ließ eindeutige Wahrheiten eben nicht zu. Michael Jackson lebt nicht mehr, die Kinder von damals sind erwachsen, die Akten sind geschlossen. Aber die Fragen bleiben offen. Was wirklich passiert ist, werden wir nie wissen. Aber wer dieses System möglich gemacht hat, das wissen wir jetzt.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.